Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, der Titel heute, wenn man nur die Kunst des Schreibens gegen das Kriegshandwerk tauschen könnte, das ist ein leicht abgewandeltes Zitat der Schriftstellerin Victoria Amelina, die im Juni 2023 in Kramatorsk getötet wurde, als dort eine russische Rakete gezielt eine Pizzeria traf und insgesamt 12 Menschen starben, darunter 3 Kinder. Amelina wurde nur 27 Jahre alt. Sie galt als eine der bekanntesten jüngeren Schriftstellerinnen der Ukraine und schrieb unter anderem 2 Romane, Herbstsyndrom oder Homo Compatiens über Revolutionen, Freiheitsbewegungen des 21. Jahrhunderts, das heißt den arabischen Frühling 2011 und den Euromaidan 2013-14. Und sie schrieb Ein Haus für Dorm, das im weitesten über das Wohnhaus von Stanislaw Lem berichtet oder dort spielt. Außerdem gründete sie 2021 das New York Literaturfestival, nicht in dem New York, sondern in dem kleinen Städtchen New York im Gebiet Donetsk, das dort im Oktober 21 stattfand, und New York ist jetzt im August zur Frontstadt und halb zerstört worden. Wenn man nur die Kunst des Schreibens gegen das Kriegshandwerk tauschen könnte. Bei der Eröffnungsrede der Globale am Montag hat die Kulturstaatsrätin Emichholz gesagt, Konflikte solle man doch lösen, indem man miteinander rede. Ich denke, Victoria Amelina hätte sofort widersprochen. Lieber kämpfen als schreiben. Wie soll man schreiben, wenn Krieg herrscht? Das ist natürlich provokativ gemeint, aber ich denke, es ist die Realität für viele Ukrainerinnen heute. Reden statt kämpfen, das ist eine Meinung, die man sich nur im sicheren, saturierten, kriegsfernen Westen leisten kann. Reden hilft leider nicht gegen einen Angriffskrieg, gegen russischen Neoimperialismus, gegen Genozid an der Ukraine, den Menschen ihrer Kultur und Sprache. Natürlich ist Reden statt Kämpfen oder Schreiben statt Kämpfen ein Zustand oder ein Ideal, zu dem sehr vermutlich auch die Schriftstellerinnen in der Ukraine zurückkehren möchten. Aber momentan empfinden es viele einfach als Luxus oder gar Last, zu schreiben, anstatt zu kämpfen. Da hat sich eben auch Serhii Zhadan und andere entschieden, an die Front zu gehen, da dieser Krieg mit Worten nicht gewonnen wird. Wenn man nur die Kunst des Schreibens gegen das Kriegshandwerk tauschen könnte, wie ukrainische Schriftstellerinnen mit diesem inneren Konflikt umgehen, darüber wird heute Oksana Matitschuk sprechen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Die Buschetschana hatte schon gesagt, das dritte Mal im Rahmen der Globale, das zweite Mal mit einer Gruppe von Studierenden, die leider noch im Stau feststeckt. Ich hoffe, sie kommen noch.
Das hoffe ich auch.
Die eben hier eine Woche lang zusammen mit Bremer Studierenden ja, eine Auszeit haben, ein Kulturprogramm machen, aber eben auch im Archiv der Forschungsstelle gemeinsam arbeiten. Und ich möchte hier auch nochmal ganz ausdrücklich der Uni Bremen danken, weil sie die Mittel dafür bereitstellt, schon zum zweiten Mal, dass wir die Ukrainerinnen einladen konnten. Ganz kurz zu Oksana Matitschuk. Ich weiß gar nicht, ob ich dich hier noch vorstellen muss. Ich glaube, die meisten kennen dich. Du bist Germanistin am Lehrstuhl für ausländische Literaturgeschichte, Literaturtheorie und slawische Philologie an der Juri Fjedkovic-Universität in Tschernivtsi. Du leitest da das Kulturzentrum unter anderem, das Kulturzentrum Gedankendach, das im Herbst 2009 gegründet wurde und 2023 für sein anhaltendes Engagement mit dem Georg Dehio Kulturpreis ausgezeichnet wurde. Und seit Beginn des Vollangriffs auf die Ukraine kümmerst du dich um Binnenflüchtlinge aus der Ostukraine, die du rund um Tschernivtsi betreust und mit dem Nötigsten versorgst, dafür eifrig Spenden sammelst. Ich denke, hoffe, du kannst nachher auch sagen, wo man hin spenden kann.
Steht auch bei uns auf der Homepage.
Sehr gut. Und darüber und über das Leben im Krieg schreibst du in unregelmäßigen Abständen in der Süddeutschen Zeitung in der Kolumne Ukrainisches Tagebuch. Vor einem Jahr, im Dezember 23, schrieb die Süddeutsche über dich, Zitat, während die Welt nach Gaza schaut, sind Binnenflüchtlinge in der Ukraine weiter in Not. Die Verfasserin des Ukrainischen Tagebuchs hilft in Tschernivtsi mit einem VW-Bus, für den sie keinen Führerschein hat, Lotsspenden durch die Bürokratie mit unendlicher Geduld. Zitat Ende. Ich denke, das ist ein Satz, der heute leider noch mehr gilt als vor einem Jahr. Die Welt schaut in den Nahen Osten, in die USA. Die Deutschen streiten sich über VW, AfD, BSW. Und der Krieg in der Ukraine und die physische und psychische Not ist viel zu sehr in den Hintergrund gerückt. Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt darüber sprechen wirst. Und Oksana Matitschuk hat einen Text vorbereitet, den sie vortragen wird, ungefähr eine halbe Stunde. Und danach haben wir Zeit zur Diskussion. Vielen Dank, dass du da bist.
Guten Abend. Vielen Dank vor allem für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich empfinde es als eine große Ehre, wieder in Bremen sein zu dürfen, auch mit einem offiziellen Auftrag. Ich freue mich aber noch mehr, dass ich nicht allein da bin, sondern mit meinen Studierenden, die immer noch im Stau stecken. Ich hoffe, sie sind jetzt nicht entmutigt und würden überhaupt noch kommen, weil es wirklich eine große Freude ist, zu sehen, wie die jungen Leute in Kontakt kommen mit ihren Kommilitonen hier, mit Studierenden aus Deutschland, wie sie Neues entdecken und wie sie sich auch ein bisschen von den Strapazen des Lebens in der Ukraine erholen, obwohl ich sofort relativieren muss, das Leben in Tschernowitz ist einigermaßen oder ist sogar gut erträglich, bis auf die Stromausfälle kann man eigentlich ganz, ganz gut leben. Aber auf jeden Fall vielen Dank an alle, an Libusche, an dich, Susanne, an Muriel, an Sie, für diese Veranstaltung und für die ganze Woche, die jetzt mit Studierenden hier möglich ist. Du hast mir einiges schon vorweggenommen über Viktoria Melina, aber ich glaube, das ist auch gut so. Dann kann ich jetzt gleich darüber erzählen. Eigentlich sehr bruchstückhaft, weil das, was passiert, was geschehen ist, was ich beobachten konnte, natürlich nur ein Versuch ist, eine fragmentarische Wahrnehmung, die ich hier wiedergeben kann. Und es ist aber tatsächlich so, dass mir die Zeit für viele akademische Sachen fehlt. Ich musste jetzt wirklich lachen, als du den Satz vorgelesen hast über den Bus, für den ich keinen Führerschein habe. Stimmt tatsächlich. Dafür habe ich aber liebe Kollegen, die durchaus gut fahren können. Und ich muss mich gar nicht darum kümmern, auch noch die Hilfsgüter zu transportieren. Ich kann sie dann sortieren und ausgeben. Und das ist auch gut so. Ja, wie gesagt, was ich heute erzähle, was ich spreche, ist wirklich ein Versuch darüber, was jetzt seit rund 3 Jahren passiert und ein paar Beobachtungen, Zitate auch und Namen, die Ihnen bekannt sind, aber auch ein paar, die unbekannt sind und ein paar Wahrnehmungen von Schriftstellern, Schriftstellerinnen, die entweder tatsächlich im Einsatz sind oder im Hinterland etwas machen und das, was geschieht, festhalten und in poetische oder weniger poetische Worte fassen. Das ist wirklich auch eine sehr wichtige Arbeit als Dokumentieren. So, der Titel meines Vortrags ist tatsächlich ein leicht abgewandeltes Zitat. Das habe ich in einem Interview auf Ukrainisch, das mit Amelina geführt wurde, gefunden und dachte, das ist genau das, was viele, inklusive mich, in den ersten Tagen, aber auch jetzt gefühlt haben und fühlen, wenn man nur ein Kriegshandwerk besitzen würde, was helfen würde, diesen Krieg zu beenden. Das ist nun leider nicht so. Und so ging es vermutlich sehr vielen und geht es zigtausenden Ukrainerinnen und Ukrainern, es hieß am Anfang des Angriffskrieges, dass 70% der Menschen, die sich den Streitkräften, ukrainischen Streitkräften angeschlossen haben, dass sie keine Militärerfahrung hatten und vieles erst lernen mussten. Schriftstellerinnen und bzw. Künstlerinnen und Künstler waren und sind keine Ausnahme. Es gibt viele, die in der Tat die radikalste, die wirksamste und die gefährlichste Form des Widerstandes im Krieg wählten. Der international bekanntesten unter ihnen sind wahrscheinlich Artem Tschech, Jahrgang 1985. Ich nenne bewusst auch die Geburtsjahre, damit Sie wissen, wie alt die Leute sind. Und seit einigen Monaten auch Serhii Jadan, wobei der letzte nicht an der vordersten Frontlinie als Stürmer im Einsatz ist. Aber es sind auch Dutzende andere, die Soldatinnen und Soldaten wurden. Zum Beispiel Dmytro Mamczur, geboren 75, Ihor Astapenko, geboren 92, Artem Polezhaka, geboren 75, Boris Humaniuk, geboren 65, Pavlo Belyansky, habe ich kein Geburtsdatum gefunden, Dmytro Lazutkin, ebenfalls nicht, Jarina Tschernohus, eine Frau, geboren 85, oder Valeria Burlakova. Sie sind Soldaten, Soldatinnen oder Militärsanitäter und Sanitäter, auf jeden Fall Menschen, die direkt mit dem Krieg zu tun haben und dem Krieg sozusagen in die Augen schauen. Doch die Mehrheit der ukrainischen Autorinnen und Autoren handelt im Hinterland, als Fundraiser oder freiwillige Helferinnen und Helfer in den umkämpften Gebieten, das war ja eigentlich auch Viktoria Amelina, als Gäste der Benefizveranstaltungen im Land, bei denen Spenden für diverse Ziele gesammelt werden, und Teilnehmende an den internationalen Veranstaltungen, wo sie über das Geschehen in ihrem Land sprechen. Auf Fundraising und Ankauf der Fahrzeuge für die Front, vor allem SUV, SUV, Geländewagen, Kleinbusse, spezialisiert sich zum Beispiel Andriy Lubka, Jahrgang 87, der vor allem beim jüngeren Lesepublikum sehr beliebt ist und in Zakarpattia in Uschhorod lebt. Eine unermüdliche Freiwillige im Hinterland, die für den Frontbedarf Spenden sammelt und verwaltet, ist die Czernowice Christia Wenhrenyuk, geboren 87, eine aus Czernowitz gebürtige und mit ihrem bulgarischen Mann abwechselnd in Czernowitz und Sofia lebende Schriftstellerin. Christina hat kurz nach dem Angriffskrieg ihr Kind zur Welt gebracht und lebt die meiste Zeit trotzdem in Czernowitz. Manchmal reist sie aber, wie gesagt, in die Heimat ihres Mannes oder sonst zu den Veranstaltungen. Sie ist außerdem auch Malerin, Chefredakteurin des Kinderverlags Schwarze Schafe und eine sehr, sehr aktive Facebook-Nutzerin, wo sie praktisch jeden Tag etwas postet, wie viele Spenden, was für Spenden benötigt werden, wie viele eingenommen wurden und dann auch Abrechnung und so weiter und so fort. Ich würde behaupten, dass es so im Prinzip in jeder Stadt, wo es eine literarische Szene, eine künstlerische Szene gibt, geht, dass regelmäßig Veranstaltungen durchgeführt werden, dass sie dazu genutzt werden, Spenden zu generieren, vor allem für den Frontbedarf, für Veteranen oder auch für die Geflüchteten. Es sind so die letzten Daten aus dem August, etwa 5 Millionen Menschen, und es werden immer mehr, weil sie wahrscheinlich auch, wenn sie die Berichte verfolgen, wissen, dass die russische Armee vor allem in Donbass vordrängt, und es heißt, dass Zwangsevakuierungen angeordnet werden oder Menschen auch freiwillig ihre Orte verlassen müssen. Und es wird weitergeschrieben, es wird gekämpft und es wird tatsächlich weitergeschrieben. Natürlich über den andauernden Krieg, aber nicht nur, weil zum Beispiel der letzte Roman von dem erwähnten Artem Tschech, Lied der offenen Straße zum Beispiel, auch von einem Krieg, allerdings in einer anderen Zeit in den USA handelt. Und der Titel greift wörtlich ein Gedichttitel von Walt Whitman auf, den Tschech verehrt, Song of the Open Road, also Lied der offenen Straße. Und Tschech hat in einem Interview gesagt, er hat tatsächlich dieses Werk bereits bereits vollendet, als er selbst im Krieg war. Und wenn ich es wird weitergeschrieben sage, so schließt diese Aussage mit ein, dass die anfängliche Sprachlosigkeit der Schreibenden nach dem Beginn des Angriffskrieges durch die Wiedererlangung der Sprache abgelöst wird oder wurde. Der Zustand einer Sprachohnmacht, einer Sprachunzulänglichkeit, die sich in den ersten Kriegsmonaten nach der Befreiung der Regionen Kiew, Tschernihiw, Sumy und Kharkiv als die Dimension der russischen Kriegsverbrechen bekannt wurden, einstellte, wurde nach und nach überwunden. Doch ich möchte an dieser Stelle kurz daran erinnern, wie sich damals diese zivilisatorische Katastrophe für Schreibende anfühlte. Zitat von Katharina Kalitko. Einige Wochen nach dem Beginn des Angriffskrieges fühlte ich mich, als wäre ich blind und taub. Ich zweifelte, ob ich überhaupt jemals wieder schreiben würde. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie die Sprache dafür sein könnte, wie man über die neue Realität sprechen könnte. Es fühlte sich wie ein Hirnschädeltrauma an. Eine starke Explosion, viel Licht, du liegst wie tief unter Wasser und um dich herum ist viel Bewegung. Wir haben noch nicht richtig begriffen, was für ein Bruch dieser Krieg ist. Seine Dimension haben wir nicht annähernd begriffen. Ich denke, kaum jemand ist heute imstande, rational und emotional zu erfassen, was mit uns allen passiert. Zitat Ende. Die einzig mögliche Form war deshalb die des Festhaltens, des Dokumentierens. Tagebuchnotizen, Einträge in den Social Media, Erfahrungsberichte waren die ersten Gattungen aus dieser Zeit. Ein sehr bekanntes Dokument, das es auch auf Deutsch gibt, ist zum Beispiel Jadans Der Himmel über Kharkiv. Aber auch andere Texte, zum Beispiel das Buch von Jevhen Shishatsky, ein Journalisten und Kulturschaffenden, Reise ins Jenseits, Mariupol, ein schockierender Bericht über seine lebensgefährliche Fahrt in die besetzte Heimatstadt zu den Verwandten und die Jenseitsatmosphäre im umkämpften Mariupol. Für einige ukrainische Autoren und Autoren stellte sich außerdem eine andere Frage, in welcher Sprache schreiben, weil die Ukraine ein zweisprachiges Land ist. Sie werden sicher gehört haben, dass eine der Begründungen von Kreml war, die russischsprachigen Ukrainer müssen verteidigt werden. Nicht alle wollten sich verteidigt werden. So ging es zum Beispiel Volodymyr Rafejenko, einem 1969 in Donetsk geborenen Schriftsteller, oder Iva Keva zum Beispiel, 1984 in Donetsk geboren ebenfalls. Als russischsprachige Schriftsteller mussten sie sich damit seit 2014 schon auseinandersetzen, dass sie durch die prorussischen Separatisten und russischen Offiziere zwangsverteidigt wurden und haben daraufhin Donetsk verlassen. In einem Essay schrieb Rafejenko, Zitat, stellen Sie sich eine Person wie mich vor. Ich lebte seit fast einem halben Jahrhundert in Donetsk, sprach und schrieb ausschließlich auf Russisch und hatte damit nie ein Problem. Plötzlich wurde mir gesagt, ich sollte vor meinem eigenen Land geschützt werden. Das war der Grund des Krieges, der freilich 2014 und nicht 2022 begann. Für eine Zeit lang entschied ich mich für Schreiben in zwei Sprachen, ein Werk auf Ukrainisch, ein anderes auf Russisch. Ich wollte wirklich nicht auf meine Muttersprache verzichten. Doch es kam anders. Nach dem 24. Februar 2022 beschloss ich, nie wieder im Leben Werke auf Russisch zu publizieren und zu schreiben. Ich möchte mit der Kultur der Gewalttäter und der Mörder nichts Gemeinsames haben. Mir tut sogar die Annahme weh, jemand könnte mich für einen russischen Schriftsteller halten, aufgrund dessen, dass ich Russisch schreibe. Zitat Ende. Rafejenkos Abrechnung mit dem Russischen ist eine der schonungslosesten in der ukrainischen Essayistik der Gegenwart. Es handelt sich aus der linguistischen Sicht um einen besonderen Typ der Spracherosion oder Attrition, es gibt einen Begriff, einen bewusst gesteuerten Sprachenabbau, einen Sprachverzicht aufgrund der hochtraumatischen Erlebnisse. Dabei muss man auch sagen, Rafejenko wurde vor 2014 in der Russischen Föderation mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Ilya Kiva, die Schriftstellerin, die ebenfalls aus Donetsk stammt, sagte in einem Interview für Ukrainska Pravda, für das Portal Ukrainische Wahrheit, im Juli 2022, Nach dem 24. Februar nahmen Russen mir sogar meine Muttersprache weg. Dort, wo in mir früher Russisch war, spüre ich ein totes, verwesendes, stinkendes Tier. Dem Schreiben kommt heute in erster Linie die Rolle des Zeugnisablegens zu. Die Kriegsliteratur ist Chronistin, Zeugen, Formzeiger. Zitat Ende. Ein anderes Verhältnis zu seiner Muttersprache Russisch hat Andrei Kurkov, einer der schon lange meist übersetzten und gelesenen ukrainischen Autoren im europäischen Westen. Meist übersetzt wurde er nicht zuletzt übrigens auch deswegen, weil er Russisch schreibt und nicht Ukrainisch, weil die professionellen Übersetzerinnen aus dem Ukrainischen eher rar sind. Zitat: Mein Russisch gehört mir, betonte Kurkov in einem Interview für die Welt. Ich interessiere mich schon lange nicht mehr für die russische Kultur oder die zeitgenössische russische Literatur. Mit der russischen Literatur stehe ich überhaupt schon lange auf Kriegsfuß. Meine Bücher wurden in Russland erstmal nach der Orangenrevolution 2005 verboten. Nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges in Donbass 2014 wurde ihre Einfuhr aus der Ukraine zum Vertrieb in Russland verboten. Ich habe mich nie als Teil der russischen Literatur empfunden, und meine russische Sprache hat für mich nie zur russischen Kultur oder zur russischen Föderation gehört. Mein Russisch gehört mir und ist Teil eines Phänomens, das Russophonie heißt, also Russischsprachigkeit außerhalb Russlands. Dieses Phänomen wird schon in der Ukraine als auch in anderen Ländern allmählich verschwinden und tatsächlich sorgt Russland selbst eifrigst dafür, dass sich möglichst viele Menschen von der russischen Sprache distanzieren. Zitat Ende. Diese Aussage kann man gern glauben. Wir kennen auch die Phänomene in der Geschichte, dass man die Sprache der Mörder, wenn das die eigene Muttersprache ist, dennoch behält. Ein sehr bezeichnender Satz dafür gibt es zum Beispiel bei dem bukowinischen Schriftsteller Moses Rosenkranz, der Deutsch als seine zwar nicht Muttersprache, ist in einem multikulturellen Milieu aufgewachsen und hatte wirklich in mehreren Sprachen gesprochen, hat sich dann aber für Deutsch entschieden als Dichtersprache und sagt nach dem Zweiten Weltkrieg, er hat sein Deutsch, das Deutsch von Schiller, von Heine, von Goethe, für sich behalten, er habe mit dem Propagandadeutsch nie etwas zu tun gehabt. Aber es wird auch in der Ukraine, in den akademischen Kreisen, in den literarischen Kreisen heftig diskutiert, ob diese Einstellung bei Andrei Kurkov nicht auch eine Art intellektuelle Trägheit sein kann. Immerhin noch einmal diese Aussage oder diese offizielle Position der Kremlsführung, die Grenzen der russischen Welt sind dort, wo die Grenzen der russischen Sprache sind. Ob Kurkov mit seinem Argument damit dagegen ankommt, bleibt fraglich. Aber zurück zum Thema Schreiben im Krieg. Das war jetzt eine Erinnerung an die Sprachproblematik, an die Ohnmacht der ersten Monate und zurück zum Thema Schreiben. Inzwischen verzeichnet die Liste der sogenannten Kriegsliteratur tausende Titel, ich meine natürlich die ukrainischen vor allem. Davon wurden mehrere hundert Bücher von Autorinnen und Autoren verfasst, die am Kriegsgeschehen unmittelbar beteiligt waren oder sind. Lyrik ist die qualitativ überwiegende Gattung, sie ermöglicht eine unmittelbare Reaktion, eine Reflexion prägnant und kurz zum Ausdruck zu bringen. Katharina Kalitko, noch einmal ein kurzes Zitat, ein Gedicht ist eine augenblickliche Reaktion auf die Realität. Zum ersten Jahrestag des Krieges erschien beispielsweise eine 496-seitige Anthologie Zwischen den Sirenen, neue Kriegsgedichte, herausgegeben von Ostap Slavinsky. Sie enthält Gedichte von 59 Autorinnen und Autoren und ist laut dem Herausgeber, Zitat, als Dokument, als Zeugnis, als poetische Chronik eines großen Krieges, vielstimmig, kontrovers, etwas uneben. Diese Gedichte sind die Stimmen unserer Zeit. Zitat Ende. Die Autorinnen der Texte sind bis heute in unterschiedlichen Lebenssituationen. In den Schützengräben, an der Frontlinie oder im Hinterland als Zivilisten oder im Ausland oder aber auch vermisst. Viele Gedichte in dieser Anthologie verzichten auf jegliche Metaphorik. Sie sind ein lyrisches Erzählen, ein Erzählgedichte könnte man sagen. Es gibt einen guten deutschen Begriff, der von Heinz Pionte geprägt wurde. Sie stellen den Kriegsalltag dar. Ich möchte ein ganz kurzes von Boris Humaniuk zitieren. Es ist ein imaginärer Dialog mit einem Gegenüber, vielleicht im Hinterland. Und es geht folgendermaßen. Es ist aber keine literarische Übersetzung, sage ich gleich dazu. Es ist meine eigene, weil es, ja, es gibt natürlich auf Deutsch vieles inzwischen von den ukrainischen Autorinnen und Autoren, aber es gibt so viel auf Ukrainisch, dass man leider mit der Übersetzung nicht hinterherkommt. Und ich dachte, ich zitiere eben etwas, was es auf Deutsch noch nicht gibt. Was soll ich dir sagen? Wir kamen gestern von einer Aufgabe zurück. An den Kampfstiefeln klebt noch das Hirn unseres Kommandeurs. Die Platte auf der Brust meines Kameraden verformte sich nach innen und sah aus wie eine Tulpe. Sein Herzschlag setzte immer wieder aus. Nun reinigen wir unsere Waffen und Equipment und hören dabei Musik. Es klingt wie ein Stück von Schubert. So schön arbeitet unsere Arta. Es sind brutal naturalistische Zeilen, bis auf die zwei letzten, in denen das Donner der Artilleriegeräte mit der Schubert-Musik verglichen wird. Arta ist im Ukrainischen eine Abkürzung für Artillerie. Der Autor dieser Zeilen, Boris Humaniuk, ist seit Dezember 22 vermisst. Ich habe im Zuge der Vorbereitung ein Interview mit ihm gefunden, datiert auf Februar 2023. Ich habe mich gewundert, habe eine Kollegin, Ukrainistin, gefragt und sie hat dann den Journalisten kontaktiert, weil sie ihn so flüchtig kannte. Und es hat sich herausgestellt, dass der Journalist das Interview tatsächlich kurz bevor die Nachricht kam, dass Humaniuk verschwunden ist, geführt hat. Hat es etwas später veröffentlicht, aber leider nicht vermerkt, dass dieses Interview bereits nachdem er offiziell bekannt wurde, dass er von der Aufgabe nicht zurückgekommen ist, dass er bisher ist nicht bekannt, dass er in der Gefangenschaft wäre, also gilt als vermisst. Nur hat es der Journalist leider versäumt, darauf hinzuweisen. Wie gesagt, Gedichte sind eine Gattung oder sind die Gattung, die wir qualitativ sehr, sehr viel finden, aber inzwischen gibt es als gedruckt, meine ich, weil gleich sage ich ein paar Worte zu der noch nicht gedruckten Literatur. Also als gedruckt gibt es inzwischen Prosa, es gibt auch Kriegsliteratur für Kinder, es gibt sogar inzwischen Comics, wirklich eine sehr große Auswahl, sage ich mal, an verschiedenen Gattungen und Formen. Ich bin als Reiselektüre zufällig, war wirklich ein fast zufälliger Griff ins Regal einer Buchhandlung und habe das Buch von Pawlo Belanski mit dem Rufnamen Pastete auf Deutsch gekauft. Ich habe es ausgelesen, weil wir sehr lange unterwegs waren. Also mit so einer langen Fahrt haben wir nicht gerechnet. Aber der Vorteil war, dass man, wenn es nicht zu dunkel war draußen, immer wieder lesen konnte. Und war für mich auch eine wirkliche Entdeckung. Ich habe von diesem Autor gehört, aber nichts gelesen. Heute lese ich dann in den Nachrichten, dass dieser Roman auf Longlist der BBC Ukraine gelandet ist. битись не можна відступити. Es ist auf Deutsch kämpfen, nicht aufgeben. Und das Besondere daran ist, dass wir als Leser nicht genau wissen, wo man ein Komma setzt. Kämpfen, nicht aufgeben oder kämpfen, nicht aufgeben. Ich wage zu sagen, dass dieser Roman sich mit dem von Remarque im Westen nichts Neues messen würde oder messen könnte. War für mich wirklich eine große Überraschung. Im Roman wird die menschliche Dimension des Krieges geschildert, sehr differenziert, ohne jede Verklärung, humorvoll und wiederum brutal naturalistisch. Eine Armee ist zunächst einmal ein Kollektivwesen. Der Roman ist eine Aneinanderreihung von persönlichen Geschichten, mehrere Kameraden und eine Kameradin des Autors, denn er selbst ist an der Front und eigentlich schon seit 2014 hat er Kampferfahrung. Retrospektiv und zeitraffend werden die Lebensgeschichten der Menschen erzählt, die alle vor dem 24. Februar 2022 ihr Leben sehr unterschiedlich gemeistert haben. Der Krieg brachte sie alle zusammen in einer Militäreinheit und bestimmte nun dessen Fortgang weiter. Der Titel spiegelt die Ambivalenz der Empfindungen und der inneren Einstellungen, die Zerrissenheit der Protagonisten wider. Belinsky schildert eine Reihe von Menschentypen mit ihren Stärken, Schwächen, Wünschen, Sehnsüchten, Marotten und Ängsten. Es gibt hier keinen Platz für Verschönerung. Existenzangst ist das Gefühl, das sich wie ein roter Faden durch das Erzählen hindurchzieht. Im Prolog vermerkt der Autor auch, dass dieses Buch eigentlich nur zustande kam, weil er während eines starken Beschusses irgendwo in der Region Kharkiv als seine letzte Überlebenschance an, Zitat, einen Gott dort oben oder dort unten, nicht einen, den die Popen hochschwingen, Zitat Ende, appelliert und gelobt, dass wenn er am Leben bleiben sollte, so würde er weiterhin jeden Tag ehrlich aufschreiben, was mit ihm und seinen Kameraden im Krieg passiert. Ich hoffe für dieses Buch, dass es übersetzt wird, auch ins Deutsche, und dass es dann vom Lesepublikum, von den Leserinnen und Lesern rezipiert werden kann. Ein wichtiger Raum für die Erstpublikationen in der Kriegszeit, nicht nur natürlich, aber in der Kriegszeit kommt das verstärkt zur Geltung, sind Social Media. Facebook oder Instagram stehen zur Verfügung, auch wenn man nur kurz Auszeit hat. Ein schnell hingetippter Text kann viele erreichen, kann geteilt werden, kann, selbst wenn sein Autor oder seine Autorin sterben sollten, auch nach seinem oder ihrem Ableben von anderen für eine Publikation genutzt werden. So gesehen sind Facebook oder Instagram Medien, die diese augenblickliche Reaktion nach Katharina Kalitko aufbewahren, archivieren. Der Text in Form eines Posts ähnelt einem Insekten im Bernstein. Ein Beispiel von einem Text von einem Kriegsjournalisten, Künstler, seit April 2024 auch Pressesprecher des Verteidigungsministeriums, Dmytro Lasutkin. Lasutkin begleitet oft ausländische Journalisten an die Front. Und auch dieses Gedicht, also eigentlich ein Facebook-Post vom 17.11.2013, handelt von der Erfahrung, die er mit einer britischen Journalistin macht, eine Beobachtung. Schlussbild. Die Übersetzung ist ebenfalls keine literarische, es ist von mir. Heute sah ich einen Soldaten sterben. Sein Bein wurde abgerissen im Koksochim-Werk in Avdiivka. Militärärzte führten Evakuierung unter Artilleriebeschuss durch. Ein Tourniquet wurde angelegt. Er wurde zum Stabilisierungspunkt gebracht. Man versuchte, ihn wiederzubeleben. Britische Reporterin Jane fotografierte die Arbeit der Ärzte. Totale, der Rücken der Ärzte. Nahaufnahme, das junge Gesicht des Kämpfers, wohl keine 30, meldet sie an und fährt fort zu fotografieren. Bilder sollen in Weltmedien erscheinen, denn jetzt interessieren sich alle für Avdiivka. Alle möchten sehen, wie ein Soldat der Streitkräfte für Spezialoperationen aus dem Leben scheidet. Zerfetzte Kleidung mit frischen Blutflecken, ein Sonnenstrahl, der den Operationsraum zweiteilt. Auf der hellen Seite spricht der Arzt von verwundeten Rippen und verletzter Lunge, macht aber weiter. Chancen auf Rettung schwinden. Jane bewegt sich auf dunkler Seite und sucht nach einem günstigen Blickwinkel. Das Personal hastet und stört sie dabei. Stört sie, ein Schlussbild zu machen. Lass uns hier wegfahren, sage ich und nehme sie in den Hof. Schweigend steigen wir ins Auto ein. Sie scheint etwas irritiert zu sein. Ich bin es auch. Gleich hinter dem Checkpoint fängt plötzlich ein Regenschauer an. Und zum guten Schluss, weil auch Libusche heute einen Dichter erwähnt hat, den ich kenne und der eigentlich im vorigen Jahr kommen sollte. Das ist der Czernowitzer, sehr junger Mann, ein sehr begabter, ein sehr begnadeter Dichter, der zum Festival Globale eingeladen war. Und als ich sagte, würden Sie zur Militärbehörde gehen, weil Sie sonst die Genehmigung vom Kultusministerium nicht bekommen, meinte er ja. Man muss verstehen, viele würden auf keinen Fall machen. Das auf keinen Fall machen. Aber Jan meinte, er würde dahin gehen und kann sich vorstellen, dass er dieses Papier bekommt. Jan ist dahin gegangen und hat erfahren, dass Festivals nach dem Krieg, er hatte 2 Tage, um sich bereit zu machen. Ich habe ihm damals noch mitgegeben, was wir so in unserem als Vorrat hatten für persönliche Ausrüstung, Fließjacke und ich glaube Thermounterwäsche, gute Schuhe, also das, was gerade da war. Jetzt nach einem Jahr, exakt am 27. September, ach so, und Jan hat mir gesagt, er würde nach einem Jahr wiederkommen. War natürlich nicht so. Er hat am 27. September 24 geschrieben, ich habe Ihnen vor exakt einem Jahr versprochen, dass ich ein Jahr später zurück bin. Nun, ich habe es nicht geschafft. Aber ich hatte schon immer ein Problem mit der Fristeinhaltung. Svetlana Vardivanyan, es ist meine Kollegin, liebe Kollegin, Ukrainistin und die Dozentin, bei der er seine Masterarbeit geschrieben hat. Sie ist für ihn eine sehr enge Bezugsperson. Also Svetlana Vardivanyan wird es Ihnen bestätigen. Bitte seien Sie mir nicht böse, dass ich mein Wort nicht gehalten habe. So, das war die Facebook-Nachricht. Jan ist inzwischen Drohnenpilot, ihm geht es gut und das Beruhigende, was ich von ihm zuletzt auch noch bekommen habe, als ich gefragt habe, brauchen Sie etwas, können wir etwas schicken, können wir für Sie etwas kaufen, hat er geschrieben, er hat jetzt nach der Versetzung einen sehr guten Kommandeur und hat, Zitat, wirklich alles, was man braucht. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man solche Nachrichten hört und ich freue mich für Jan, dass er trotz allem erst einmal gut aufgehoben ist. Er hat inzwischen aus seiner Sonderspende von einer deutschen Freundin von mir eine Drohne Mephisto gebaut bekommen und hat sich darüber sehr gefreut. Auch Jan postet regelmäßig Gedichte. Ich habe versucht oder habe geschaut, ob ich etwas finde, aber das sind so komplexe, so dichte Texte, dass ich davon abgesehen habe, sie zu übersetzen. Wenn Sie Ukrainisch verstehen, gehen Sie auf Facebook-Seite von Jan Huzul und lesen Sie die Texte am besten selbst. Wir haben aber im vorigen Jahr ein paar professionell übersetzten Texte gehört und vielleicht war jemand auch dabei und kann mir glauben, dass es wirklich ein großes Talent ist. Ich hoffe, dass diese Kriegserfahrung oder dass er im Krieg erst einmal sicher bleibt, dass er dass ihm das Schlimmste erspart bleibt und dass er zurückkommt. Vielen Dank.